MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zum MenaTalk. Mein Name ist Jasmina Remy, Journalistin bei MenaWatch. Mein Gast ist heute Professor Dr. Mohanud Khurshid, Theologe an der Universität Münster, Islamtheologe. Er ist Experte für den politischen Islam und innerislamische Reformdebatten im deutschsprachigen Raum. Und mit ihm wollen wir heute über das Verbot der islamistischen Gruppe Muslim Interaktiv sprechen, darüber, was dieses Verbot politisch bedeutet, gesellschaftlich bedeutet und welche Wirkung solche Organisationen auf muslimische Communities haben und wo der Staat, aber auch muslimische Institutionen gefordert sind. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr gerne.
Das Bundesministerium des Innern hat am 5. November 2025 Muslim Interaktiv verboten. Es gab Razzien bei Gruppen wie Generation Islam und verbunden auch mit Realität Islam. Innenminister Dobrindt sprach von Hetze gegen Israel, Juden, Frauenrechte und einer Kalifat-Agenda. Wie ordnen Sie denn das Verbot grundsätzlich ein?
Ich finde dieses Verbot also grundsätzlich ein wichtiges Signal Richtung islamistische Gruppierungen, die gerade auch heute online sehr stark vertreten sind. Das Signal dahinter oder die Botschaft ist, wir sind in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, da gilt Demokratie. Das heißt, wenn solche Gruppierungen denken, dass sie demokratische Werte im Namen des Islams sabotieren wollen, dass man sie auf dem Schirm hat und dass der Staat nicht tatenlos nur zuschaut, sondern dass der Staat hier auch was dagegen unternimmt. Auch die Frage ist, worüber wir gleich auch reden werden, reicht das alles? Also reicht das, dass man die verbietet, gerade Online-Formate? Man weiß, jede Gruppe kann gleich innerhalb von wenigen Minuten alternative Möglichkeiten finden im Online-Bereich, um wieder präsent zu sein.
Was bedeutet das denn aktuell für den Umgang mit dem politischen Islamismus in Deutschland?
Ist es ein wichtiges Zeichen, dass man nicht nur von gewalttätigen Islamismus spricht, sondern dass der Staat hier ganz klar auch signalisiert, auch der sogenannte politische Islam, also der nicht gewalttätige Islamismus, das haben wir auch auf dem Schirm, das ist dieselbe Ideologie eigentlich, die der gewalttätige Islamismus sich bedient, ist die Grundlagen sind dieselben, deshalb ist es wichtig hier zu signalisieren, uns geht es nicht nur um das Phänomen Terrorismus, um das Phänomen Gewalt, sondern wir wollen dort ansetzen, wo schon die Ideologie beginnt. Und das ist schon beim politischen Islamismus, bei solchen Gruppierungen wie Muslim Interaktiv, da steckt dahinter sogenannte Hizb ut-Tahrir, also wortwörtlich übersetzt Partei der Befreiung, die in den 1950er Jahren gegründet wurde, eben mit dem also mit der Absicht, wir wollen das Kalifat als einzig gültige Gesellschaftsordnung durchsetzen gegen Demokratien, gegen freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung.
Also können wir schon sagen, dass das so eine neue Konsequenz des Staates ist im Umgang auch mit diesem legalistischen Islamismus, von dem wir sprechen?
Definitiv, das ist ein wichtiges Zeichen, dass der Staat hier jetzt nicht nur jetzt sich beschäftigt mit dem gewalttätigen Islamismus, mit Terror, sondern eben auch mit dieser Variante, die in meinen Augen genauso gefährlich ist und die Gesellschaft genauso spaltet und die Demokratie auch von ihren Werten aushöhlt, wie der Terrorismus, dass der Staat hier ganz klar das Zeichen setzt, wir wollen das auch angehen, der politische Islam.
Und Sie haben ja eine Professur an der Uni Münster. Welche Wirkung hat denn dieser Schritt und dieses Verbot auf Ihre Arbeit bezüglich Prävention, Aufklärung und Bildungsprojekten? Gibt es da jetzt eher Rückenwind oder gibt es eher Gegenwind? Haben Sie da eine Veränderung bemerkt?
Also das hilft uns viel natürlich in der Präventionsarbeit, weil die Menschen, die denken ja, solange ich jetzt nicht proaktiv für Gewalt, für Terror rufe, kann ich mich austoben, auch in den sozialen Medien, kann ich auch solche Ideologien verbreiten, die die Gesellschaft spaltet. Hier kommt der Staat und sagt, Moment, ich werde ansetzen viel früher. Ich werde nicht warten, bis die Bombe in die Luft geht oder jemand jetzt einen Anschlag plant, sondern dort, wo die Ideologie beginnt, da möchte ich ansetzen. Und das ist ein sehr wichtiges Zeichen, wichtiges Signal auch staatlicher Seite, hilft uns natürlich in der Präventionsarbeit. Vor allem, wir merken Folgendes in den letzten Jahren, eine Verschiebung in dieser islamistischen Szene immer mehr weg von einer rein religiösen Sprache, wie beim Salafismus, hier die Muslime, dort die Ungläubigen. Jetzt heißt es nicht, wir Muslime und dort sind die Ungläubigen, sondern jetzt heißt es immer mehr, wir sind Opfer des Westens, Westen als Täter, als weißer Mann, als Rassist. Also Begriffe wie antimuslimischer Rassismus werden inflationär verwendet in solchen Kreisen. Wenn man sich die Videos angeschaut hat, damals von Muslim Interaktiv, da geht es weniger um rein religiöse Botschaften, sondern es geht um solche hoch emotional aufgeladenen, moralisierenden Botschaften. Wir Muslime sind die Guten, die Unterdrückten, die Opfer und der Westen sei, der Unterdrücker sei der Täter. Und indem jetzt der Staat sagt, solche Gruppierungen verbiete ich jetzt, auch in den sozialen Medien, die habe ich auf dem Schirm. Das ist jetzt ein neuer Beginn zu sagen, wir wollen nicht nur dort, wo proaktiv von religiös begründeten Terror die Rede ist, eingreifen, sondern auch dort, wo eben solche Ideologien verpackt werden durch emotionale, moralisierende Botschaften, da wollen wir auch ansetzen.
Die Gruppen von Muslim Interaktiv sind ja, wie Sie auch gerade schon kurz gesagt haben, seit Jahren in den sozialen Medien aktiv. Wie gefährlich ist denn der Einfluss ganz konkret aus den sozialen Medien, insbesondere auch auf Jugendliche? Ich würde jetzt sagen, nicht nur mit muslimischem Hintergrund, sondern wahrscheinlich eher, damit es nicht so ganz pauschalisiert ist, auf Jugendliche.
Ich meine, gerade Social Media, TikTok, Instagram, da spielt der sogenannte Algorithmus eine entscheidende Rolle. Also Menschen, die dann auf der Suche sind nach islamischen Begriffen oder nach Inhalten, die mit dem Islam zu tun haben, landen sehr schnell heute bei solchen islamistischen Gruppierungen. Und deshalb deren Verbot hilft natürlich für die Präventionsarbeit. Aber junge Menschen sind meist nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist jetzt im Sinne meiner Religion, was ist nicht im Sinne meiner Religion. Und vor allem, wenn diese Botschaften, wie gesagt, verpackt sind, sehr stark emotional, merken wir, dass immer mehr junge Menschen erreicht werden durch diese Botschaft und werden sozusagen leichte Beute auch für solche islamistische Gruppierungen. Das führt dazu, dass wir heute wissen in der Islamismus-Szene, dass das Alter der Radikalisierung enorm sich verjüngert hat. Also wir reden über junge Menschen im Alter ab 12, ab 13, die sich radikalisieren, die sich solchen Gruppierungen anschließen. Und das ist nur deshalb möglich, weil es nicht um eine rein theologische Auseinandersetzung, sondern es geht hier um eine emotionale Botschaft, die erreicht die jungen Menschen viel leichter und vor allem sie spricht sie in ihrer Identität und versucht hier eine neue zu konstruieren, wir die Unterdrückten. Und man instrumentalisiert vielleicht vorhandene auch da und dort negative Erfahrungen der Benachteiligung. Aber das zu instrumentalisieren, indem man Pauschalaussagen und sagt, die Gesellschaft, der Westen sei rassistisch, antimuslimisch, sei islamophob. Das sind Botschaften, die immer mehr junge Menschen emotional erreichen. Und das ist genau das Gefährliche an solchen Gruppierungen.
Man braucht eigentlich zusätzlich zu diesem Verbot noch Bildungsmöglichkeiten an Schulen zum Umgang mit Medien. Es gibt sogar den Begriff TikTok-Islamismus, der hat sich etabliert, weil TikTok natürlich, was das angeht, besonders negativ auffällt. Und dort gibt es viel Online-Radikalisierung, offene Gewaltpropaganda und auch mit ganz klar islamistischer Theologie, beziehungsweise Ideologie eher gesagt. Diese Grauzone TikTok, was glauben Sie, was hier nochmal passieren muss, auch seitens der EU vielleicht, damit man dieses Problem eindämmen kann?
Also zwei Sachen. Einmal, diese Verbote sind schon wichtig. Also wenn man damit ganz klar signalisiert, wir schauen nicht passiv zu und wir wollen auch die Räumlichkeiten, auch die digitalen Räumlichkeiten hier möglichst eng machen für solche Gruppierungen. Wir wollen auch den Zugang erschweren. Das spielt auch eine Rolle. Altersbeschränkungen. Da gibt es Überlegungen auch zu Altersbeschränkungen, zu Social Media. Das könnte auch helfen. Das ist mal das eine. Aber solche Verbote, solche Zugangsbeschränkungen alleine werden nicht helfen, das Phänomen zu beseitigen, sondern was wir ganz dringend brauchen, auf EU-Ebene auch, Projekte, die alternativ Angebote in den sozialen Medien verbreiten. Das heißt, wenn wir verbieten, entsteht weiterhin ein Vakuum. Junge Menschen, die sich mit ihrer Religion auseinandersetzen wollen oder was kennenlernen wollen oder Fragen haben, die brauchen Antworten. Und deshalb brauchen wir immer mehr authentische Projekte. Authentisch meine ich, dass sie von Muslimen selbst auch inszenierte Projekte, dass nicht der Eindruck entsteht, die sind ja aufgesetzt von oben so, sondern Muslime selbst, die aufklärend unterwegs sind, die Alternativprojekte, Alternativangebote machen in den sozialen Medien. Momentan fehlt das, aber das ist ganz, ganz wichtig, solche Maßnahmen auf europäischer Ebene auch durchzusetzen. Und natürlich auch auf europäischer Ebene brauchen wir immer mehr Aufklärung. Wo findet Aufklärung am besten statt? Neben sozialen Medien auch im Bildungssystem. Das heißt, je mehr es uns gelingt, im Bildungssystem gezielt, wir reden heute von Medienkompetenz, also junge Menschen zu befähigen, wenn sie unterwegs sind in den sozialen Medien, in der Lage zu sein, zu unterscheiden zwischen menschenfreundlichen auf der einen Seite und menschenfeindlichen Angeboten in sozialen Medien auf der anderen Seite, dass sie selbst in der Lage sind, dass Lehrkräfte in der Lage sind, auch hier selber umzugehen mit den sozialen Medien und aufzuklären. Da brauchen wir auch gezielte Schulungen, gezielte Programme, was Medienkompetenz betrifft.
Wenn wir das Ganze mal so von oben betrachten, welche Rolle spielt denn die digitale Propaganda im Umfeld des Islamismus oder der islamistischen Ideologie?
Islamistische Ideologien heute sind hauptsächlich in den digitalen Räumen unterwegs, also kaum mehr in Moscheen, also diese Muslim Interaktiv, Hizb ut-Tahrir, die haben keine Moscheegemeinden, sogar anders als der Salafismus. Heute bewegen sie sich hauptsächlich in den sozialen Medien, dort findet Radikalisierung statt, dort sind die geistigen Räume, islamistische Ideologien zu verbreiten, und das wurde lange unterschätzt, endlich, welche Rolle soziale Medien und soziale Kanäle hier spielen. Umso wichtiger ist es, dass man jetzt die Augen noch mehr öffnet und, wie gesagt, nicht nur an Verboten denkt, sondern auch an Alternativlösungen.
Wenn es jetzt dieses Verbot gibt, auf langfristige Sicht, ähnliche Netzwerke, vielleicht irgendwelche neuen Ableger, denken Sie, dass es irgendwelche Folgen geben wird, auch für reformorientierte Muslime, die sich gegen Islamismus positionieren, dass die gegebenenfalls jetzt auch Diskriminierung erfahren, auch einfach, weil die Debatte sich gegebenenfalls in diese Richtung ein bisschen aufheilt?
Also einerseits, reformorientierte Muslime sollten auch die Rolle von Social Media für sich auch entdecken als Ressource. Ich beobachte oft, dass reformorientierte Ansätze zu intellektuell sind. Also man beschäftigt sich zum Beispiel mit Fragen, ja, wie kann man den Koran historisch kritisch lesen? Wie kann man sich auseinandersetzen mit der islamischen Ideengeschichte und Ansätze finden, die das Rationale im Islam erklären, die aufklären? Das ist alles wichtig, aber das ist zu elitär. elitär. Also junge Menschen, die lesen nicht den Koran heute, die haben kein Interesse an historisch-kritischen oder überhaupt an irgendwelche Methoden, Koran zu lesen. Das heißt, neben dieser intellektuellen Arbeit, ich betone neben, nicht statt, also es ist wichtig, diese intellektuelle, aber das ist das eine. Und das andere, was Sie angesprochen haben, das ist ja auch wichtig. Und das beobachtet man ja, dass gerade in den sozialen Medien Reformorientierungen immer leichter angegriffen werden. Viele junge Menschen, ich bin selber auch davon betroffen, die nicht sagen können, warum greife ich die Person an, aber man hört, ah, der sei jetzt zu liberal oder heretisch oder unislamisch. Und dann werden solche Ansätze auch in den sozialen Medien angegriffen. Ich sehe darin aber eine Ressource, weil da können wir ansetzen und sagen, gut, also auch wenn diese jungen Menschen liberale Ansätze angreifen, aber das ist die Chance für diese liberale Ansätze, diese Jugendlichen zu erreichen, weil die schon mal das Ganze im, also im Diskurs drinnen sind, dann müssen wir hier auch aktiv agieren und wie gesagt, liberale Ansätze müssen für sich auch Social Media entdecken und sich da mehr engagieren.
Also braucht man da auf jeden Fall neue Formate, neues Empowerment, auch insbesondere online, um gegen diese Deradikalisierung weiter vorzugehen.
Definitiv, in Jugendsprache vor allem auch und nicht nur zu abgehoben.
Sie waren vor kurzem bei der Herbstakademie des TIQWA-Instituts zu Gast in Berlin und haben dort zu dem Thema das Problem der jüngeren Schwister des Judentums referiert. Können Sie uns ganz kurz sagen, worum es in diesem Vortrag inhaltlich ging und welche Herausforderungen sich in diesem Dialog ergeben haben?
Mir ging es darum, gerade in Betracht dessen, dass wir heute wissen, dass Antisemitismus unter Musliminnen und Muslimen stärker vertreten als unter vielen anderen Gruppierungen, dass man sich bemüht, nicht nur gegen etwas zu sein, gegen den Antisemitismus, sondern zusätzlich auch, dass man aus dem Islam heraus, aus den Quellen des Islams, aus der Geschichte des Islams, pro-jüdische Narrative zu generieren, authentische pro-jüdische Ansätze, so dass Muslime nicht nur jetzt Judentum einfach tolerieren oder dass sie sagen, wir wollen nicht antisemitisch sein, sondern wir wollen pro-jüdisch sein, wir wollen das jüdische Leben aktiv fördern, schützen, Räume schaffen auch für jüdisches Leben. Und das war mein Ansatz zu zeigen. Und da haben wir in den Quellen des Islams, im Koran selbst auch viele Grundlagen, authentische Grundlagen für eine pro-jüdische islamische Erzählung. Und deshalb sage ich jetzt, hört sich etwas jetzt plakativ an, aber das ist auch so gemeint. Ohne Judentum kein Islam. Die Grundlagen der Verkündigung des Islams liegen ja im Judentum. Und das war mein Anliegen, pro-jüdisch zu argumentieren aus der islamischen Tradition selbst, um authentisch Muslime zu erreichen mit dieser Botschaft, um hier einen Beitrag zu leisten für bessere Verständigung zwischen Islam und Judentum.
Welche Einsichten haben Sie denn aus den Diskussionen auf der Herbstakademie mitnehmen können?
Viele sind positiv überrascht, wenn sie solche Ansätze hören. Und ich habe bemerkt auch in der Diskussion, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer Vorbehalte hatten im Sinne von, ja, aber wir hören nur Negatives. Wir dachten, der Islam sei essentiell antijüdisch. Das sind die Erzählungen, die stark verbreitet sind. Leider auch unter Muslimen zum Teil. Und deshalb war das so ein Aha-Effekt für viele. Ich habe bemerkt, da gibt es noch eine lange Strecke hier zu bewältigen, auch innerislamisch, dass man Muslime selbst erreichen. Es waren nicht so viele Muslime jetzt vertreten. Das heißt, man muss das alles so herunterbrechen in Bildungssystem, in Moscheegemeinden. Also innerislamisch muss ein Diskurs, ein pro-jüdischer Diskurs stattfinden. Ich behaupte, den gibt es noch nicht. Und wir sind da noch am Anfang, stecken noch in den Kinderschuhen und ich hoffe, dass durch solche Diskussionen, solche Veranstaltungen, dass immer mehr Raum geschaffen wird für positive Narrative.
Hat sich dieses Verhältnis unter den aktuellen politischen Spannungen seit dem 7. Oktober 2023 verändert, auch in Ihren Vorlesungen gegebenenfalls?
Also seit dem 7. Oktober hat sich vieles verändert. Einmal, die ganze Debatte ist unglaublich emotional geworden. Ich merke auch in meinen Vorlesungen, wenn man rein theologisch reden möchte über pro-jüdische Ansätze im Koran zum Beispiel, dass die Diskussion innerhalb von wenigen Minuten abdriftet in Nahostkonflikt und in Lagerbildung auch. Also auf welcher Seite ist derjenige? Also man fragt sich immer, wenn wir in Gruppierungen sind, dann will man immer Lager bilden. Wer ist pro Palästina, wer ist pro Israel? So. Und entweder oder, das ist so wie beim Fußballspiel. Und ich versuche, dieses Lager bilden zu dekonstruieren und zu sagen, das hilft niemandem. Und schon gar nicht den Betroffenen dort vor Ort. Wenn wir hier in Lagern uns gegenseitig dies und jenes vorwerfen. Die Debatte muss stark emotionalisiert werden, also mehr versachlicht werden, mehr lösungsorientiert geführt werden und nicht, es geht nicht um Rechthaberei, wer hat Recht oder wem gehört das Land oder wer ist mehr Opfer oder, also das beobachte ich seit dem 7. Oktober, dass die Diskussionen sehr stark in diese Lagerbildung Richtung verlaufen. Gleichzeitig aber, es gibt konstruktive, lösungsorientierte Diskussionen seit dem 7. Oktober. Wohlwollende Menschen auf muslimischer Seite, auf jüdischer Seite, die sagen, lasst uns jenseits von dieser Lagerbildung zusammenkommen. Lasst uns versuchen, die gemeinsamen Wurzeln dieser Religionen auch zu betonen. Wir hatten auch Gäste aus den Arabischen Emiraten zum Beispiel, die auch bei uns vorgetragen haben, mitdiskutiert haben, unsere Studierende versucht haben zu erreichen, und das waren muslimische auch, die gesagt haben, wir setzen uns hier stark ein für eine starke friedliche Verständigung zwischen Islam und Judentum, zwischen der islamischen Welt und Israel auch. Also auch politisch setzen sie sich ein und viele docken an diesen Abraham-Akkord, dieses Abkommen zwischen Israel und mehreren islamischen Ländern. Ein Gast aus Abu Dhabi hat auch erzählt vom abrahamitischen Familienhaus in Abu Dhabi, wo eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche unter einem Dach existieren, wo die Menschen beten können, jeder in seinem Gebetsraum, aber unter einem sogenannten abrahamitischen Dach, um nochmal daran zu erinnern, wir sind alle monotheistische Religionen und wir haben gleiche Wurzeln. Die einen beten nur in der Kirche oder Synagoge oder in der Moschee und die anderen eben auf andere Art und Weise, aber uns, also die Kernbotschaft ist ja dieselbe, und das waren schon starke positive auch Erzählungen hier, die authentisch sind, aus dem Nahen Osten. Ich war auch beteiligt an einer Diskussion, wo Imame und Rabbiner, Imame aus dem Nahen Osten und Rabbiner aus Israel zusammengekommen sind in Berlin. Das war für mich auch ein Aha-Effekt zu erleben, was der 7. Oktober mit sich gebracht hat an auch positiven Räumen der Begegnung auch. Nicht nur das Negative, aber es gibt wohlwollende Menschen, die auch nach Lösungen suchen, und die müssen wir dringend fördern.
Genau, dieser Kampf um die Narrative ist ja sehr in den Vordergrund getreten, aber das, was Sie gerade gesagt haben, diese ganzen Netzwerke, die sich gebildet haben, haben Sie da gegebenenfalls auch ein paar Netzwerke, die Sie gerne empfehlen würden, dass man sich quasi auf anderer Ebene auch nochmal für Muslime stark machen kann und eben nicht in diesem Narrativ verfällt, dass alle Muslime ideologisch verworfen sind? Das ist leider das, was man viel liest im Internet und auch viel hört. Das ist, glaube ich, auch sehr besorgniserregend, auch genauso wie der Antisemitismus, der weiterhin ansteigt. Haben Sie da gegebenenfalls Empfehlungen für uns?
Ich meine, meine wichtigste Empfehlung ist, jenseits von den vorhandenen Strukturen, dass jeder in seinem eigenen Kopf auch einfach dieses Lagerbilden dekonstruiert und selber sich traut, proaktiv zu sein. Ich gehe jetzt auf den anderen wohlwollend zu, dass muslimische Gemeinden wohlwollend das Gespräch mit Synagogen, mit jüdischen Gemeinden suchen und umgekehrt, dass man sagt, ich warte nicht jetzt, bis jemand mich einlädt, ich warte nicht auf Strukturen, die uns zusammenbringen, sondern ich ergreife die Initiative. Das brauchen wir, immer mehr Menschen oder Gemeinschaften, jüdische, wie muslimische, wie christliche, die selbst sich trauen, die Initiative zu ergreifen, nach vorne zu gehen, Türe zu klopfen, sich nicht entmütigen zu lassen, wenn jetzt nicht sofort jetzt eine positive Reaktion kommt. Das ist das Wichtigste. Ansonsten haben wir hier, wo ich jetzt in NRW bin, Institutionen wie Begegnen e.V. ist ein Verein, das hier vom Ministerpräsidenten sogar gefördert wird in NRW, wo regelmäßig Treffpunkte, Reisen auch stattfinden, muslimische, christliche, jüdische Menschen, jung, alt, die zusammenkommen. Solche Räume der Begegnung, und der Verein heißt Begegnen e.V., gibt es seit 7 Jahren mittlerweile in NRW. Das wäre so eine Struktur. Das Institut in Berlin, den Namen auch trägt, Abraham Accords, auch unter der Schirmherrschaft von Herrn Armin Laschet, auch der versucht auch aufmerksam zu machen auf diesen Friedenspläne, Friedensabkommen, ist auch eine Möglichkeit. Dort werden sehr viele Veranstaltungen, Begegnungsräume auch geschaffen, dass man auch da beteiligt ist. Ansonsten kenne ich zahlreiche Begegnungen, die zwischen jüdischen, muslimischen Gemeinden an Universitäten oder im öffentlichen Raum stattfinden. Da würde ich jedem empfehlen, einfach bei sich in der Stadt, wo er ist, einfach zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, und wenn es die nicht gibt, dann selber die schaffen, selber proaktiv etwas inszenieren, auch wenn nur im digitalen Raum, dass man sich begegnet, auch wenn man einfach sagt, kommt, lass uns zusammensetzen, wohlwollend, nicht nach Lager bilden, nicht um zu erörtern, wer hat Recht oder wer ist mehr Opfer oder was immer, sondern lasst uns zusammenkommen, um nach Lösungen zu suchen für uns hier erst einmal. Wir werden von hier aus nicht den Nahostkonflikt jetzt lösen, aber realistisch können wir für uns zumindest Räume schaffen, dass wir positive Narrative in der Welt setzen, was Islam, Christentum, Judentum angeht, was Nahost angeht, was die Anerkennung des Staates Israels angeht, was der Frieden zwischen Israel und islamischer Welt auch angeht. Ohne das werden wir weiterhin diese Probleme haben. Wir müssen endlich uns alle einsetzen für den Frieden, unabhängig von Parteipolitik oder von irgendwelchen politischen Entwicklungen da und dort, dass wir uns alle bemühen, einfach jeder in seinem Kontext den Beitrag zu leisten, den er kann oder sie, um mehr Frieden zu schaffen.
Das ist ein schönes und wichtiges Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Kann man Sie denn demnächst nochmal auf irgendeinem Vortrag oder Lesereise nochmal live sehen?
Sehr gerne, jederzeit stehe ich auch zur Verfügung, gerade jetzt, wo ich das Buch Ohne Judentum, kein Islam geschrieben habe, bemühe ich mich da und dort, das Buch auch vorzustellen. Nicht, weil es um das Buch geht, sondern der Gedanke, der Ansatz einfach zu sein, lasst uns über die gemeinsamen Wurzeln reden. Ich habe jetzt die Termine nicht im Kopf, aber ich habe regelmäßig da und dort, vor allem mehr in Deutschland als in Österreich, bin ich unterwegs zurzeit, um versuchen, hier einen Beitrag zu leisten, eben geistige Räume der Begegnung zu schaffen. Aber wer immer Interesse hat, sehr gerne jederzeit bringe ich mich ein, wo ich mich nur einbringen kann.
Wir verlinken auch sehr gerne Ihr Buch und die Termine einfach nochmal unter dem Video. Das ist auch gar kein Problem. Dann kann jeder drauf zugreifen. Genau. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, einen angenehmen Ausklang des Jahres und vielen Dank für Ihre Zeit heute und Ihr Gespräch.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.